Herr, gib mir ein Wort für mein Herz und gib mir ein Herz für dein Wort. Amen. Der Predigtabschnitt steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, in den Versen 7 bis 11. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So geht das los. Hat mir, als ich es wieder gelesen habe, jetzt als Predigtabschnitt für diesen Sonntag erstmal einen Schreck versetzt. Das Ende aller Dinge. Was verbindet ihr mit diesem Satz? Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ich denke, der Ministerpräsident von Brandenburg, der hätte gedacht, jetzt das Ende aller Dinge, wenn die SPD jetzt nicht gewonnen hätte. Vielleicht wäre das für ihn sowas gewesen wie Ende aller Dinge. Christen im Jahr um das Jahrtausend herum haben das Ende aller Dinge erwartet. Nämlich, dass Jesus wiederkehrt. Menschen im Zusammenhang des Zweiten Weltkrieges, die den Krieg bewusst erlebt haben, haben vielleicht auch dran gedacht, das Ende aller Dinge. Manche mögen vielleicht im Zusammenhang des Einfalls von Russland in der Ukraine denken, das Ende aller Dinge, hoffentlich kommt's nicht. Und jetzt, was im Nahen Osten ist und diese Angst, es könnte sich da zu einem wahnsinnsbrutalen Krieg mit globaler Auswirkung auswirken, das Ende aller Dinge. Sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, Petrus, es ist ein Wort für uns heute auch, das Ende aller Dinge? Das Ende aller Dinge hat aber bei unserem Herrn noch eine andere Bedeutung, die ist wichtig. Er kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel. Und im Grunde genommen sind wir heute dann durch die Worte, die dann noch folgen werden, aufgerufen, von dem Ziel her zu leben. Er ist dabei, sein Reich aufzurichten. Er ist noch nicht fertig. Das Reich Gottes ist noch nicht durch. Es ist angebrochen. Aber er wird zum Ziel kommen. Und wir werden dabei sein. Irgendwie. Er kommt zum Ziel. Und das bedeutet etwas anderes. Es geht nicht immer alles so weiter. Die Leute damals, die haben gerungen um den rechten Weg. Der erste Petrusbrief hat das Thema letztlich, wie die Christen leben angesichts von Diskriminierung, teilweise auch Verfolgung damals. Die waren damals schon unbequem. Der Brief soll so 60 bis 94 nach Christus entstanden sein. Ihnen ging es nicht so gut. Und Petrus fasst das auch zusammen. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes. Das scheint so gerade begonnen zu haben, dass die Christen es nicht leicht hatten in der damaligen Gesellschaft. Das ist der Vers 12, das ist der Vers, der nach unserem Abschnitt ist. Die haben sich als Fremde empfunden. Und Petrus muss sie trösten, ermutigen, haltet fest, der Herr ist mit euch. Aber dazu sage ich euch noch etwas so einiges, höre ich den Petrus reden, was für euch wichtig sein soll. Dass ihr euch da, dass ihr nicht euch von der Gemeinde löst und dass ihr wirklich dran bleibt an dem Glauben an unseren Herrn. Dran bleibt, denn er kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel. Tja, und jetzt beschreibt er so ein paar Dinge, die wichtig sind. Und ich habe mir bei diesen Dingen, über die ich jetzt sprechen werde, gedacht, Mensch, ist darüber nicht so oft schon gepredigt worden, durch Tommy Bachmann, durch andere, was er da beschreibt. Das haben wir doch schon dutzende Male gehört. Und jetzt wieder. Aber es soll ja uns nochmal neu ans Herz gelegt werden, dass wir da nicht nachlassen. So, der nächste Vers ist, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonnen und nüchtern. Was heißt denn das? Habt eure Gedanken beisammen. Das verstehe ich unter besonnen und nüchtern. Betet nicht besoffen, oder was heißt das? Also, ich sag's mal so. Man kann auch besoffen sein von Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit und Angst. Kennt das jemand? Dass solche Dinge sich einschleichen bei uns, wenn wir in dieser Welt leben. Vielleicht Angst am ehesten. Etwas, was so heute ein Riesenproblem ist für viele Leute, ist Burnout, ausgebrannt sein. Und Petrus sagt nüchtern, also, betet in dem Bewusstsein, unser Herr kommt ans Ziel. Betet voller Hoffnung, betet voller Mut. Und die Angst, die liegt bei ihm ab. Und die Sorgen. Man kann auch besoffen sein von Sorgen. Sorgen sind für mich meine Lebensbaustelle, für mich persönlich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das hat seine Lebensgeschichte, auch sein Ort in der Lebensgeschichte. Aber ich weiß darum, dass ich daran immer wieder arbeiten muss. An diesem Problem Sorgen. Und von diesen Sorgen kann man so erfüllt sein, dass man da betrunken ist von Sorgen. Seid nüchtern zum Gebet. Und haltet daran fest. Das sagt uns Petrus. Vor allen Dingen geht es weiter. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Beharrliche Liebe, am Anfang habe ich ja schon etwas dazu gesagt. Das ist gar nicht so einfach. Gebet drückt die Beziehung aus, die wir zu unserem Gott haben, zu unserem Herrn haben. Und Liebe drückt etwas aus von der Beziehung zu unserem Nächsten. Und beides soll vorhanden sein. Und er macht uns aufmerksam, da dran zu bleiben, untereinander beharrliche Liebe zu üben. Und dann wird er konkret. Er greift da so etwas heraus. Nämlich, wie drückt sich das aus? Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Für das Wort Murren steht da im Griechischen das Wort Murmeln. Das heißt, man soll nicht mürrisch sein und so irgendwo so miese Laune zu haben. Gastfrei. denke, dass das für eine Gemeinde unglaublich wichtig ist. Einfach miteinander im Kontakt zu sein und das auch auszudrücken, dass man hier und da einlädt. Gastfreundschaft ist auch eine spezielle Gabe des Heiligen Geistes. Die hat nicht jeder. Ich denke, dass Petrus hier so eine Universalgabe anspricht, die jeder leben kann. Es gibt aber auch Leute, die eine besondere Gabe der Gastfreundschaft haben. Es sind übrigens die Leute, bei denen durchaus auch mal eine Spinnwebe an der Lampe hängen kann. Ohne dass vorher das ganze Haus auf den Kopf gestellt wird. Ja, darf nicht sein, was meinen Ruf schädigen könnte. Bei der hängt die Spinnwebe an der Lampe. Solchen Leuten ist die Beziehung zu Menschen einfach da wichtiger, als dass das Haus jetzt absolut rein ist. Das sind Leute, die haben eine Gabe der Gastfreundschaft. Und wenn jemand kommt, dann entschuldigen sie sich nicht, dass nicht alles aufgeräumt ist. Sondern man freut sich einfach, dass der andere da ist. Das ist die besondere Gabe der Gastfreundschaft. Aber Petrus, denke ich, der will deutlich machen, seid einfach gastfreundlich miteinander. Geht so miteinander um. Denn das stärkt euren Glauben. Ihr seid im Gespräch. Da kommt etwas von der Liebe zum Ausdruck. Und das tut euch gut auf dem Weg zu dem Ziel, das Gott gesetzt hat. Und dann geht's weiter im 1. Petrus 4. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Mancherlei, da Poikilos steht da, man könnte auch sagen, der bunten Gnade Gottes. Da ist da bei Gott geht's bunt zu. Durch die verschiedenen Gaben, die er gegeben hat, durch den Heiligen Geist, da wird es in einer Gemeinde bunt, wenn eine Gemeinde nach diesen Gaben auch lebt. Seid also Haushalter der bunten Gnade Gottes. Haushalter oder Treuhänder ist derjenige, dem ein anderer seinen Besitz zu treuen Hemden zur Verwaltung anvertraut hat, in der Erwartung, dass dieser damit verantwortlich umgeht, das heißt ihn pflegt und vermehrt. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter, Treuhänder der bunten Gnade Gottes. Über Gaben, denke ich, ist auch schon so manches geredet worden. Immer wieder wichtig. Es gibt verschiedene Gabenlisten im Neuen Testament. 1. Korinther 12, Römer 12. Insgesamt kann man davon ausgehen, dass es 27 verschiedene spezielle Gaben des Heiligen Geistes gibt. Und man tut gut daran, dem nachzuspüren, was ist meine von Gott geschenkte Begabung? Denn die von Gott geschenkte Begabung, ist verknüpft auch mit einer Beauftragung, diese Begabung auch zu leben. Das zu leben, was Gott in mich hineingelegt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass man um seine Gaben weiß. Der Christian Schwarz, der da einen Gabentest formuliert hat und so weiter, der hat im Vorwort irgendwo geschrieben, dass nach seiner Erfahrung 80% der Leute in der Kirche nicht wissen, welche Begabung sie haben. Und das sollte eigentlich nicht sein. Denn wenn man eine Begabung hat, kann man in ganz anderer Weise sie auch einsetzen und spürt auch, dass das für andere wichtig ist. Man hat so etwas auch wie Erfolg. Ich sage das jetzt mal so ganz einfach. Man spürt, dass das konkret ist und dass das wichtig ist. Und dass ein Stück weit dadurch das Reich Gottes gebaut wird. Im Miteinander, im Dienen einander. Mit der Gabe, die man von Gott empfangen hat. Also ich plädiere wieder dafür, dass man sich über seine Begabung Gedanken macht und die vielleicht im Gespräch dann mit einem anderen zusammen auch so aus Gottes Hand nimmt und empfängt und dann beginnt, sie konkret ausleben zu lassen. Und dann geht Petrus noch weiter. Wenn jemand redet, dann rede er es als Gottes Wort. Also er möchte offensichtlich nicht, dass das Gerede und das Gespräch immer nur Blabla ist. Oder so an der Oberfläche sich aufhält. Wenn man einander einlädt, einander im Gespräch ist, wäre es gut, wenn man redet, dass man einander ermutigt, stärkt, dass man wahrnimmt, wie geht's dem anderen jetzt und was kann Inhalt eines Gespräches sein, Inhalt dessen, was ich sage. Ich habe mit anderen zusammen eine gute Erfahrung gemacht, jetzt beim Festival zur Ehre Gottes, letzten Sonntag. Meine Frau und ich, wir haben uns da einteilen lassen, mit Markus Stolzen zusammen zu arbeiten mit aufgehängten Bildern. Vielleicht hat die jemand gesehen. Ganze Zahl von Bildern aufgehängt und Leute waren gerufen oder ihnen wurde das Angebot gemacht, sucht euch drei Bilder heraus, die euch wichtig sind, die irgendetwas mit euch zu tun haben, die irgendetwas in Bewegung bringen. Drei Bilder. Also das war Spuren im Schnee, das war eine Weintraube, das war Licht im Dunkeln, wie auch immer. Und es war schon frappierend, was da rauskam. Warum Leute von diesen 30 oder 35 Bildern ausgerechnet diese drei herausgesucht haben. Dann kamen wir ins Gespräch. Ich kann jetzt nur von mir erzählen. Ich kam ins Gespräch mit denen und da konnte man spüren, was bewegt den anderen. Was ist da in seiner Lebensgeschichte präsent geworden in dem Moment jetzt? Woran er knackt? Was vielleicht schon Jahrzehnte zurückliegt, aber es ist immer noch da. Welche Sehnsucht ist da? Welche Hoffnung ist da? Das kam durch diese Art und Weise zum Vorschein. Es war spannend wieder. Und dann eben zu reden mit diesem Menschen aus dem Wort Gottes heraus, als Wort Gottes, als Ermutigung, als Stärkung. Da hoffe ich, dass ich die richtigen Worte immer gefunden habe für jeden, für den ich gebetet habe, mit dem ich geredet habe. Reden, wer redet, rede aus dem Wort Gottes, rede als Wort Gottes. Wisse, dass durch sein Reden Gott sich jetzt präsent machen will. Durch unser Reden Gott gegenwärtig sein will. Unser Herr gegenwärtig sein will. Und dann, wenn jemand dient, tue es aus der Kraft, die Gott gewährt. Darüber habe ich schon etwas gesagt. Alles aus der Kraft Gottes heraus. Und jetzt, warum? Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Darum geht es, dass Gott die Ehre gegeben wird. Dass unserem Herrn die Ehre gegeben wird. Unserem guten Hirten. dass er gepriesen wird, dass er gelobt wird und er als gelobter Herr, als gepriesener Herr anwesend ist, gegenwärtig ist in der Gemeinde, unter uns, im Miteinander. Darum geht es. So, jetzt habe ich diesen Predigtabschnitt so in einzelnen Abschnitten vorgetragen. Ich habe das vorhin erst in der Sakristei entschieden, dass ich es heute so machen werde. Und es wirkt wahrscheinlich so ein bisschen zerrissen so. Dann möge jeder zu Hause seine Bibel aufschlagen und diesen Predigttext einfach nochmal für sich lesen und durchdenken und so manches wirken lassen von dem, was jetzt zur Sprache gekommen ist. Herr, du bist der gute Herr. Gelobt seist du. Und wir sind wirklich beauftragt, zu leben, zu dienen, als Menschen, die dich verherrlichen, dich anbeten und dir die Ehre geben. Das ist wichtig. Und so fülle du immer wieder unser Herz mit deiner Gegenwart, mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Du bist da, du guter Herr. Amen.